Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Uhr, Radio Free FM. Willkommen zur Plattform, auch heute Nachmittag mit einem spannenden Thema hier auf der 102,6. Wie immer, Montag bis Donnerstag auf diesem Sendeplatz. Mein Name ist Michael Trost und ja, Thema ist heute wieder aus dem Umfeld, dem Kontext der Ulmer Friedenswochen. Das senden wir bereits eigentlich seit Anfang diesen Monats bis 29. gehen die Ulmer Friedenswochen und heute gibt es einen Vortrag und über diesen Vortrag sprechen wir heute in der Plattform mit dem Referenten dieses Vortrags, der heute Abend dann auch zu hören ist. Und zwar Thema ist, welche Weltordnung wollen wir? Und darüber sprechen wir, das spreche ich heute Abend im Vortrag, und spreche ich heute Nachmittag hier in der Plattform mit Andreas Zumach. Hallo Andreas, ganz herzlich willkommen bei uns in der Plattform.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung in euren tollen Sender.
Schön, dass du da bist, und ich habe gelernt, mit dem Zug hat es diesmal gut geklappt, muss man einmal sagen. Mit der Bahn funktioniert zwischendurch auch mal was. Dann weiß man nie so ganz, ob es klappt, aber du bist bei uns. Wir können eine Stunde über dich ein bisschen mehr erfahren, aber auch über den Vortrag und alles, was so, sage ich mal, in schwierigen politischen Zeiten momentan so, ja, Thema ist, einfach vielleicht ein bisschen ansprechen. Aber Andreas, wie wir es immer so machen, ich denke, du auch aus der letzten, ja, Plattform, dich noch erinnerst, das war, glaube ich, schon 2-3 Jahre zurück. Wir machen immer eine kurze Vorstellrunde für alle Hörer, die dich noch nicht kennen, die noch nicht wissen, wer ist der Andreas Zumach. Machen wir einfach eine kurze Vorstellrunde, wer, wie, was, wo und alles, was du denkst, was die Hörer einfach vorab von dir wissen sollten.
Ja, 1954 in Köln geboren, also jetzt 69, um das gleich zu sagen. Habe in Köln Journalismus und Volkswirtschaft studiert in den 70ern, war dann 2 Jahre in den USA als Freiwilliger, das war mein Zivildienst, und war dann in den 80er Jahren in der Westdeutschen Friedensbewegung aktiv, war Sprecher des damaligen bundesweiten Koordinationsausschusses der Friedensbewegung, habe die großen Demonstrationen in Bonn hauptamtlich organisiert und bin dann 1988 nach Genf gegangen, an den UNO-Hauptsitz in Europa, wurde dort Journalist, Korrespondent, wie das heißt, unter anderem für die Berliner Tageszeitung, die Taz, aber auch für viele andere Zeitungen, Rundfunkstationen und manchmal auch Fernsehen. Und seit Februar 2020 lebe ich jetzt wieder in Berlin, in Ost-Berlin, in Weißensee.
Mhm. Ja, und bist nach wie vor sehr aktiv und schreibst nach wie vor den einen oder anderen Artikel. Aber ich glaube, die Schwerpunktaktivität liegt auf Vorträgen und auf Reisen und eben, ja, Vorträgen.
Also das war auch schon vor Februar letzten Jahres so, dass ich zunehmend viele Vorträge halte, gerade auch während der sogenannten Friedenswochen, die bei euch in Ulm ja hier einen ganzen Monat schon im September sind, aber im Rest des Landes immer erst 10 Tage im November. Aber eigentlich hatte ich mir ab Anfang letzten Jahres sehr viel anderes vorgenommen, wollte noch ein paar Sprachen lernen, wollte endlich das 5-seitige Banjo lernen, was ich seit 20 Jahren im Schrank habe. Und dann kam dieser Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine. Ja. Und da gibt es so viel Bedarf an Informationen, an Verständigung, dass ich gestern meinen 162. öffentlichen Vortrag zu diesem Thema gehalten habe.
162. Wow, das ist in der Tat natürlich sehr viel. Und das heißt, da bist du ja wirklich fast jeden Tag irgendwo unterwegs. Und 162. in der Zeit, 2 Jahre?
Bitte?
In der Zeit, 2 Jahre ungefähr, das sind noch keine 2 Jahre, über ein Jahr.
Dann ja, sind jetzt, gestern waren es genau 19 Monate, ne?
Ja, am 24. Genau. Ja. Ja, das heißt, es ist ja ungefähr, ja, mindestens einmal, zweimal die Woche, dass du da.
Das konzentrierte sich natürlich ein bisschen, jetzt im Juli, August war es etwas weniger, aber seit dem 1. September geht es wieder heftig los und jetzt habe ich bis Anfang Dezember noch mindestens 35 Veranstaltungen.
Mhm. Das heißt, du musst auch sehr viel reisen, bist dann in ganz Deutschland überwiegend unterwegs?
Nicht nur in Deutschland, auch in den unmittelbaren Nachbarländern, in der Schweiz. Ich mache das alles mit der Eisenbahn, habe dann immer mein Fahrrad dabei, entweder mein kleines Faltfahrrad oder lieber noch mein faltbares Liegerad.
Wow. Das ist natürlich, ja, ich habe es gesehen, wir haben uns ja schon unten am Eingang kurz gesehen, also umweltfreundlich par excellence.
Naja, es ist nicht nur das, auch viel entspannter, nicht? Du kannst arbeiten und heute Morgen bin ich früh auf in Berlin, um rechtzeitig hier anzukommen, und das sind 7 Kilometer von Weißensee bis zum Hauptbahnhof, das fahre ich dann gerne mit dem Rad. Die Strecke von hier, vom Bahnhof bis zu euch, ist ja nicht so weit, aber es ist einfach praktischer und natürlich auch umweltfreundlicher, und mit einem Faltrad kommst du auch in jeden ICE rein, auch ohne Voranmeldung und so weiter.
Ja. Was hat dich seinerzeit als Jugendlicher denn in Richtung Medien oder Journalismus und dann auch eben später zur Zeitung gemacht? Gab es irgendwie auch, sag mal, politisch irgendwie die Bewegung, Willy Brandt, könnte ich mir vorstellen, der Zeit, oder irgendwie ein Auslösemoment, wo du gesagt hast, ich bin politisch interessiert, ich möchte jetzt nicht in der Politik aktiv, aber ich möchte zum Beispiel in den Medien darüber berichten, schreiben. Also was war so bei dir vielleicht ein Auslösemoment?
Also ich könnte jetzt die Geschichte erzählen, die ich aber nicht erzähle, wann ich zum allerersten Mal irgendwie politisch was mitgekriegt habe, weil dann gibt es wieder ganz viele Reaktionen, das stimmt doch nicht, was der Zumach da sagt, das kann doch gar nicht sein. Aber ich bin, wie gesagt, 73 bis 75 in den USA gewesen, und als ich zurückgekommen bin, 75 nach Köln, habe ich mit anderen, die auch in so einem Freiwilligendienst waren, gesagt, jetzt machen wir irgendwas zusammen. Und dann haben wir uns gekümmert um die Praktiken der Firma Nestle, das ist der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern, auch der größte multinationale Konzern, also mit Niederlassungen in über 140 Ländern, und die damals vor allem an Frauen in den Ländern der sogenannten Dritten Welt Barbie-Milch, Ersatzprodukte verkauften, und das war alles sehr schädlich, weil die konnte man nicht vernünftig anrichten und so weiter. Jedenfalls haben wir da eine große Kampagne gemacht, und die Medien haben sich einfach nicht dafür interessiert. Radio Free Ulm gab es wahrscheinlich noch nicht.
Nee, das gab es erst ab 95, dann ist es noch nicht ganz so lange.
Und das hat mich so geärgert, dass ich gesagt habe, das will ich besser machen. Und das war der Anschluss dafür, Journalismus zu studieren, um dann eben auf der anderen Seite des Zauns über die Themen zu berichten, die ich für wichtig halte. So bin ich da reingekommen und war dann 3 Jahre auch in West-Berlin, damals noch Redakteur. Dann wurde ich abgeworben, um diese Friedensdemonstrationen zu organisieren. Aber 7 Jahre später bin ich dann 1988 wieder auf die journalistische Seite gewandert, aber vor allem zu diesen ganzen Themen. Frieden, Menschenrechte, internationale Konflikte, Völkerrecht, UNO und so weiter. Abrüstung, Rüstungskontrolle.
Also man kann ja sagen, dass auf jeden Fall in den 70er Jahren auch politisch sehr viel irgendwo sich bewegt hat. Nicht nur, ich habe Willy Brandt gerade angesprochen, eine neue Denke, die Entspannungspolitik, die sich gen Osten angebahnt hat, dann natürlich auch Helsinki, die Schlussakte von Helsinki, das Miteinander, der...
Also ich kann das noch sagen, wenn man heute kann ich das nicht mehr so nachfühlen, aber damals nach Berlin zu gehen, also West-Berlin für uns aus Westdeutschland, das war irgendwie das Größte, das war die spannende Stadt. Und was damals stattfand, die Hausbesetzung, und zwar in ganz großem Maße, also hunderte von Häusern besetzt, die eben einfach leer standen und verfielen, mit zum Teil dann auch sehr gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Zweitens war das Thema Atomkraftwerke damals das aktuelle Thema bundesweit. Ich habe als junger Journalist die ganzen großen Demonstrationen in Grohnde, in Brockdorf miterlebt, und dann das Thema zunehmend atomare Aufrüstung. Das ging so 78 los, dann der sogenannte Doppelbeschluss der NATO 79 in Reaktion auf die sowjetischen Raketen, die Pershings zu stationieren, hier bei euch alle in Baden-Württemberg. Und das waren dann meine Themen als Journalist, auch weil die anderen in der Zeitung damals diese Themen gar nicht machen wollten. Aber ich fand sie spannend.
War dann auch ein Teil deiner journalistischen Tätigkeit für den Hörfunk, fürs Fernsehen? Oder war es dann
Nein, damals war es nur Zeitung. Es wurde damals parallel zur Berliner Taz, die es ja bis heute noch gibt, eine zweite neue Zeitung gegründet, die hieß Die Neue. Die kam so mehr, ich sag mal, aus dem links-sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Spektrum, während die Taz ja mehr so aus dem autonomen, grünen Spektrum kam. Und bei dieser Zeitung habe ich dann nur Zeitung gemacht. Aber als ich dann in Genf war, 88, und dann 1990 der Golfkrieg begann, das war der irakische Diktator, der Kuwait überfallen hat, und dann haben die Amerikaner ihm gedroht, auch die UNO, du musst das Land wieder verlassen, sonst führen wir Krieg. Und der damalige Korrespondent von der ARD, also von allen Rundfunkanstalten, hier auch vom Südwestfunk gestellt, sagt mir eines Morgens im Januar, also ich gehe jetzt hier nach Zypern, weil da kann man die ganzen arabischen Radiosender alle gut hören, und das ist jetzt wichtig. Und du übernimmst jetzt hier. So bin ich daran gekommen, als praktisch Vertreter für den hauptamtlichen ARD-Korrespondenten bei der UNO in Genf Radio zu machen. Und das habe ich dann über viele Jahre gemacht. Und Fernsehen kam dann dazu noch. Einmal selber wurde ich oft eingeladen, dann in den, was heute Presseclub ist, früher der internationale Frühschoppen war, also am Sonntag um 12. Aber das Schweizer Fernsehen hat mich dann sehr oft interviewt in seinen Nachrichtensendungen. Die haben auch eine Tagesschau wie bei uns, aber die ist um 8:30 und um 9:50, sowas wie die Tagesthemen.
Ja, wie war denn so, sag mal, von der Wichtigkeit Genf, ist da sehr viel gelaufen, hast du sehr viel mitbekommen oder ist dann doch irgendwo, das Geschehen, das Weltgeschehen an anderen Orten mehr gelaufen oder wie war denn also dieser Arbeitsplatz Genf so für dich?
Naja, der Punkt ist ja, dass Genf ja deswegen europäischer Hauptsitz geworden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, weil es der einzige, zumindest offiziell neutrale Ort in Europa war. Die Schweiz war ja zumindest offiziell nicht an diesem Krieg beteiligt, trotz aller Unterstützung, die sie für Nazi-Deutschland de facto gegeben hat. Und andere Städte kamen eben nicht in Frage. Es saß ja auch bereits das Internationale Komitee vom Roten Kreuz da, also eine internationale Institution. Und die Vorläuferorganisation der UNO, das war der Völkerbund, der 1919 gegründet wurde nach dem Ersten Weltkrieg, der hatte seinen Hauptsitz, ja sogar den Welthauptsitz, in Genf. Und das heißt, in Genf fand nicht das Weltgeschehen statt im Sinne von Kriegen und Gewaltkonflikten, aber alle Bemühungen, Gewaltkonflikte zu beenden durch Verhandlungen, humanitäre Hilfe zu organisieren nach Naturkatastrophen, über Rüstungskontrolle und Abrüstung zu verhandeln, die fanden fast alle in Genf damals statt. Und das fand ich eigentlich auch immer den spannenderen Teil. Nicht? Also die Beendigung des Ersten Kriegs, Beendigung Iran-Irak, das waren 8 Jahre fataler, blutiger Krieg. Das ist mein Handy, das ist meine. Ich habe es vorhin versucht auszustellen. Ich entschuldige mich bei den Hörern. Ich stelle sofort aus.
Ja, das machen wir, das ist kein Problem. Auch das ist mal Live-Radio. Das ist ein Live-Radio durchaus mal so. Wir sehen, wir produzieren nicht vor, sondern wir sind immer schön aktuell auf Sendung. So,
sorry, noch einmal. Dann wurde ja in Genf verhandelt zwischen der Sowjetunion, die damals noch so hieß, und den USA, die Abrüstung dieser Mittelstreckenraketen, die ja auch hier in Mutlangen und auf der Waldheide standen, die Pershings und die SS-20. Das Abkommen wurde dann zwar in Washington unterschrieben von dem Präsidenten Gorbatschow und Reagan, so hießen sie damals, aber die ganzen Verhandlungen, das fand alles in Genf statt. Und Menschenrechtsverhandlungen, ein Verbotsabkommen für Chemiewaffen. Es hat zwar 24 Jahre gedauert, die Verhandlungen, aber seitdem sind Chemiewaffen verboten. Also insofern war Genf immer ein interessanter Ort mit großer Nachfrage auch der Medien, sodass man als Korrespondent gut zu tun hatte.
Trifft man dann auch mal Menschen, sagen wir mal, politische Akteure, die dort ein- und ausgehen? Also dass du mal, ich sag mal, irgendein Minister oder ein Staatssekretär oder irgendeine Persönlichkeit, die in der Weltgeschichte gestaltet, UNO-Generalsekretär oder so, wo man auch mal Hintergrundinformationen
erfährt. Das tut man. Und manchmal gibt es auch mehr oder weniger erfreuliche Begegnungen. Ich könnte jetzt eine Reihe erzählen, das geht aus Zeitgründen nicht. Ich hatte eine, die ganz am Anfang, ich bin am 1. Januar 88 hin, und Anfang Februar kam Yasser Arafat nach Genf. Yasser Arafat war der Gründer und jahrzehntelange Vorsitzende der palästinensischen Befreiungsorganisation. Nicht ein Muslim, es war ja eine weltliche oder ist eine weltliche, eine säkulare Organisation. Und er sollte reden vor der Menschenrechtskommission der UNO. Es war ein Riesenaufwand, weil man hatte Sorge, dass es Angriffe geben wird von radikaleren palästinensischen Organisationen. Also stellte man 2000 Schweizer Soldaten rund um das Riesen-UNO. UNO-Gelände. Und er redete, die gesamten Weltmedien waren da, weil das war ein Ereignis. Und in deiner Rede hat er das Vorgehen israelischer Soldaten und Sicherheitskräfte gegen die Palästinenserinnen auf der Westbank scharf kritisiert, so weit, so korrekt. Aber in jedem fünften Satz sagte Arafat auf Englisch jetzt, just like the Nazis did it, also genauso wie die Nazis gehandelt haben. Und auf der anschließenden Pressekonferenz, wo über 1500 Journalisten aus aller Welt waren, habe ich ihn gefragt, habe gesagt, Herr Arafat, hat, glauben Sie wirklich, dass dieser Vergleich angemessen ist? Und denken Sie, dass eine solche Rhetorik zu einer Friedensverständigung zwischen Israel und den Palästinensern beitragen kann? Da ist er wutentbrannt aufgesprungen, hat mich 10 Minuten lang angebrüllt, war überhaupt nicht mehr zu beruhigen und es gipfelte in dem Satz auf Englisch: You are not a journalist. You are an agent of the Zionist regime. You don't give a fuck about Arab blood, you are only concerned about Jewish blood. Ich weiß nicht, ob ich das übersetzen muss. Und dann war überhaupt nicht einzukriegen. Das hat einen Riesenskandal gegeben in der UNO. Er wurde aufgefordert von den Journalistenverbänden, sich zu entschuldigen. Der UNO-Generalsekretär wurde aufgefordert, diesen Zwischenfall in seinen Bericht an die UNO-Generalversammlung zu nehmen. Und am nächsten Tag war es weltweit in allen Zeitungen, in den arabischen natürlich, in den französischsprachigen, in der New York Times, in der Taz auch. Das war so mein Einstand. Ich habe dann öfters auch in sogenannten Hintergrundgesprächen, die man führt, aus denen man entweder gar nicht berichten darf oder nur Sachverhalte berichten darf, ohne die Quelle zu nennen, also den Minister oder Staatspräsidenten, mit dem man da geredet hat, einige getroffen, Deutsche vor allem, die damaligen deutschen Außenminister, das war Klaus Kinkel von der FDP, von hier. Den habe ich dann auch in New York getroffen, als er 1993 im September vor der Generalversammlung völlig überraschend sagte, wir Deutschen wollen einen ständigen Sitz in der UNO-Generalversammlung mit Veto. Ich habe damals mit ihm gewettet über eine Kiste Beaujolais, dass das nicht zustande kommt. Noch eine Kiste gewettet, habe ich nie bekommen. Ich habe mit dem Josef Fischer, den habe ich getroffen, mit dem ich mich sehr auseinandergesetzt habe, er sich auch mit mir. Und auch so ein paar andere. Aber das bringt meistens wirklich, wenn überhaupt, nur was in einem Hintergrundgespräch, weil in der öffentlichen Pressekonferenz reden die ja sehr vorsichtig oder nur das, was ihnen ihre PR-Leute sagen. Und wirkliche Informationen kriegst du, wenn überhaupt, eher auch von Leuten aus der zweiten oder dritten Reihe.